Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfolio-Manager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, viele Anleger können ja derzeit lächeln, aber ist das auch gerechtfertigt?
Ich denke ja. Also es gilt für die meisten Anlageklassen, dass man seit Jahresbeginn im Plus ist. Bei Aktien haben wir teilweise eine fulminante Rallye hingelegt. Zumindest bei den üblichen Verdächtigen, also beim Index Nasdaq oder auch beim MSCI Welt, also bei den großen Indizes, die dominiert sind von US-Technologiewerten. Und wer also ohne große Überlegung passiv ein ETF gekauft hat vom Nasdaq, der dürfte in der Tat lächeln. Die Frage bleibt aber, ob und wann ihm das Lächeln vergeht. Denn aus fundamental analytischer Sicht haben wir mittlerweile teils irrationale Bewertungen in dem Segment erreicht. Und da wird teilweise eine Art perfekte Welt eingepreist, die man Stand heute so nicht feststellen kann. Insofern lächeln ja, insbesondere eben bei US-Technologieaktien, aber auch Kopfkratzen.
Sie haben die Tech-Werte in den USA schon erwähnt. Die haben ja Bewertungen erreicht, die, ich sage mal, eher etwas fragwürdig erscheinen. Wie erklären Sie sich das?
Nun ja, also wenn wir nur mal das Kurs-Gewinn-Verhältnis nehmen, US-Technologiebörse Nasdaq bei 150 im Vergleich dazu der deutsche Index DAX bei 15, der Faktor 10. Gut, da mögen einige sagen, ja, Technologiebörse und künstliche Intelligenz, all diese Dinge, und dagegen steht doch das eher langweilige Deutschland. Das mag zum gewissen Grade stimmen, aber der Faktor 10 ist sicherlich übertrieben. Und wir haben sicher den Stand von Bewertungsanomalien erreicht. Es erinnert zum gewissen Grade an das Jahr 2000, was wir da an Übertreibung gesehen haben. Damals war es .com, also Internet. Heute ist es eben künstliche Intelligenz. Und das muss sich erstmal zeigen, ob die Unternehmen A, so erfolgreich sind und B, ob die Wirtschaft tatsächlich Produktivitätssprünge erlangen wird. Also die Gründe sind zum gewissen Grad nachvollziehbar, aber auch ungesund, denn sie basieren in erster Linie dieser relativ starke Anstieg aus einer Kombination aus geändertem Anlegerverhalten und vorherrschenden, doch sehr, sehr vereinfachenden Narrativen, um die Welt zu erklären. Also Anleger agieren heutzutage vermehrt kurzfristig, spekulativ, mit quantitativen Methoden, oft auch passiv, also mit passiven Finanzinstrumenten, ETFs. Und auf der anderen Seite vermehrter Einsatz von Algorithmen, die mittlerweile fast den Handel täglich bestimmen. Und Algorithmen agieren auch ähnlich. Die suchen nach Korrelationen. Was ist eben vergleichbar? Was läuft ähnlich? Und suchen weniger nach Kausalität. Also die Analyse, die Fundamentale, wird in den Hintergrund gedrängt. Und so kommt es eben gerade, wenn es so Narrative gibt wie sinkende Zinsen oder wie künstliche Intelligenz, da kann das sehr, sehr schnell zu einer Art selbsterfüllende Prophezeiung kommen, weil immer mehr Geld in dieselben Aktien fließt. Diese Aktien sind teilweise ohnehin schon sehr hoch gewichtet in einzelnen Indizes wie Nasdaq oder MSCI Welt, ziehen dann noch mehr Geld auf sich. Und so kommt es natürlich zu einer extremen Fahrt nach oben. Und das haben wir halt seit Jahresbeginn oder auch schon, ja, eigentlich seit Jahresbeginn beobachten können.
Und trotzdem gibt es ja zu Europa einen sehr großen Unterschied. Warum ist das so?
Also der Unterschied, zumindest aus Marktsicht, ist nicht nur regional, sondern betrifft Marktsegmente, also auch Branchen Europa oder USA übergreifend. Nehmen wir mal als Beispiel nochmal ganz kurz die USA, bevor ich auf Europa eingehe. Wir haben gesehen, Nasdaq plus 30% seit Jahresbeginn und der Dow Jones in den USA fast plus minus null. Also auch in den USA gibt es diese Anomalien. Viele oder die Mehrzahl der Aktien hängt dieser positiven Entwicklung hinterher. Sie ist wirklich rein technologiegetrieben, Technologieaktien getrieben. Die Frage, warum ist der Unterschied zu Europa so groß? Jetzt also unabhängig von diesen Branchen, die wir haben, wo es ganz klare Vorteile für die USA gibt, leidet Europa unter strukturellen Nachteilen. Also es ist so, dass für alle Weltregionen das Setup identisch ist. Alle haben gelitten unter der Pandemie, Lieferkettenstörungen, Geopolitik. Also der Mix ist gleich toxisch für alle, egal ob Amerika, Asien, Europa. Aber Europa reagiert aus ökonomischer Sicht falsch. Man sieht es jetzt wieder aktuell in den USA. Auch in dieser Krise glänzt man durch angebotsorientierte Wirtschaftsförderprogramme. Fokus Industrieförderung, Fokus der Konsument zu Hause, insbesondere jetzt nicht in Richtung Nachfrage, sondern Ausweitung des Angebotes, das heißt eben auch inflationsreduzierend. Ganz klar angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Inflation sinkt, Konsumenten, Investorenvertrauen bleibt hoch, eine schwere Rezession kann voraussichtlich sogar abgewendet werden. Wenn wir nach Europa schauen, da ist es so, dass man da tatsächlich glaubt, mit noch mehr an Bürokratie und noch mehr an Regulierung Probleme lösen zu können. Stichwort Lieferkettengesetz, was jetzt durchs Parlament gegangen ist, das ist ja keine Wirtschaftsförderung, sondern das ist ein konsequenter, signifikanter Wettbewerbsnachteil, den man europäischen Unternehmen aufdrückt im Vergleich zu den Regionen Amerika und Asien. Steigende Kosten, Bürokratieaufwand, Rechtsunsicherheit. Man macht hier sozusagen die Wirtschaft zum Hilfspolizisten in moralischen Fragen. Und das wird schiefgehen. Wir haben ja, seitdem die Ampel in Deutschland übernommen hat, netto sogar 132 Milliarden US-Dollar Abflüsse an Direktinvestitionen aus der deutschen Wirtschaft. Die Zahlen für Europa habe ich jetzt nicht präsent, aber das ist ein trauriger Rekord. Und IWF und OPEC, die warnen nicht ohne Grund vor Wohlstandsverlusten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Bislang ignoriert das die Politik, aber ohne Wohlstand und ohne Wohlstand erhöhende Produktivität lässt sich natürlich die Wohlfahrt, auf die wir alle in Europa so stolz sind, nicht finanzieren. Also da muss man doch gegensteuern.
Jetzt hatten wir noch gar, also sehr viel über USA und Europa gesprochen. Spielt denn Asien in dieser gesamten Szenerie überhaupt noch eine Rolle? Und wenn ja, welche?
Ja, zumindest Moral spielt für Asien keine Rolle. Ich meine, China und Indien sind die bevölkerungsreichsten Nationen der Erde und die müssen die Bevölkerung erstmal satt bekommen. Und selbst eine Demokratie wie Indien hat kein Problem, mit Russland Geschäfte zu machen. Das muss man jetzt nicht gut finden. Und es ist ja auch so, dass aus moralischen Gründen der industrielle Westen zunehmend China kritisch sieht und auch möchte, dass sich da die Industrien daraus zurückziehen, dass man weniger Geschäft mit China machen möchte. Das mag moralisch alles richtig sein, aber es ist so, dass Asien schon allein aufgrund der Bevölkerungssituation und auch China war, bleibt und wird wahrscheinlich auch weiterhin sein, die Konjunkturlokomotive der Welt. Man kann ein Land wie China zum Beispiel nicht kompensieren, wenn das ausfällt. Das haben wir während der Pandemie gesehen. Und auch heute sehen wir, wenn Sie sich die Energie- und Rohstoffmärkte anschauen, die ja seit Jahresbeginn signifikant im Minus sind. Also der Bloomberg-Rohstoffindex ist seit Jahresbeginn minus 30%. Das passt ja überhaupt gar nicht zu dieser Euphorie, dieser Aktienmärkte, über die wir am Anfang gesprochen haben. Und was sich da reflektiert, ist einfach die Schwäche Chinas. Man hat sich einfach viel mehr erhofft nach der Pandemie durch die Wiedereröffnung, dass China mehr Gas gibt. Und da steckt brutal viel Rezessionsgefahr drin. Also den asiatischen Markt, den darf man beim besten Willen nicht ignorieren. Er ist der wichtigste überhaupt, auch für den industriellen Westen. Und da wird es jetzt sehr, sehr spannend sein, im nächsten Schritt, wie jetzt China auf die eigene Schwäche reagieren wird. Man hat ja auch sehr, sehr viel Regulierung eingezogen in den letzten Monaten, hat Probleme gehabt im Immobiliensektor. Und da ist die Frage, was macht man jetzt nach vorne schauend? Man war ja in 2008 sehr, sehr kritisch gegenüber dieser westlichen Zinspolitik, erst recht auch gegen diese Negativzinsen, die wir in Europa gesehen haben. Davon hat sich ja China von Anfang an distanziert. Aber jetzt muss auch China etwas machen. Eine Art von Wirtschaftsförderung entwickeln, generieren und platzieren in den Märkten. Und das wird sehr spannend sein, das ist ein Thema für die nächsten Wochen und Monate. Ich verspreche mir da doch einiges an Auftrieb, was aus der asiatischen Region kommt.
Heißt es bei den verschiedenen Anlageklassen, dass Sie auch im Moment eher auf China setzen oder welche Strategie verfolgen Sie?
Also das ist grundsätzlich abhängig wir haben ja nicht nur eine Strategie, es hängt halt ab von der Strategie, und die richtet sich natürlich nach der Risikotragfähigkeit des Mandates aus. Aber wir sind hier angefangen mit Aktien. Die Überbewertung Technologie hatten wir ja schon erwähnt. Da ist sicherlich noch Luft nach oben sogar da, denn diesen Momentum-Effekt, dass immer mehr Leute auf dieses Pferd künstliche Intelligenz setzen, das darf man nicht unterschätzen. Das war ja 2000 genauso. Das kann auch eine Zeit lang so gehen. Die Frage ist viel, viel mehr, kann der Markt in der Breite steigen? Denn der gesamte Markt ohne Technologie ist ja sehr, sehr günstig. Und wir erinnern da mal an die Worte von Warren Buffett, der gesagt hat, der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Also viele kaufen gerade, weil Aktien steigen oder weil spezielle Aktien steigen. Wir sind da sehr, sehr vorsichtig. Wir halten im Schnitt über unsere Aktienstrategien an dem Fokus auf Qualität fest, auf die Ausgewogenheit über Themen. Das war bislang in diesem Jahr nicht so erfolgreich, aber die zweite Halbzeit ist ja erst noch vor uns in diesem Jahr. Und die hatten gesagt, China, ja, ist ein günstiger Markt und in aggressiveren Aktienstrategien ist es so, dass das durchaus ein Übergewicht bei uns darstellt. Aber natürlich nicht in allen. Der Fokus ist durchschnittlich erstmal Qualität, auch bei Aktien. Die breiten Aktienmärkte sind nicht teuer, aber die Rezessionsgefahr sind auch noch nicht abgewendet. Und insofern muss noch einiges an positiven Dingen passieren kann, bis der Markt in der gesamten Breite nochmal steigen kann. Und bis dahin macht es Sinn, so ein bisschen defensiver bei Aktien unterwegs zu sein. Auf den Anleihen ist es so, dass wir gerade im kurzfristigen Laufzeitsegment mittlerweile sehr attraktive Zinssätze haben. Wir haben 3,5% in Europa, 5,25% und das für risikolose Anlagen. Es ist sowieso erstaunlich, dass wenn man in den USA 5,25% bekommt für risikolose Geldanlagen, warum noch so viel Geld in Aktien gerade strömt. Das kann sein, dass das, wenn die Zinsen dann noch weiter steigen sollten, das zeichnet sich ja ab, die Notenbank hat ja signalisiert, dass da auch mal eine Bremswirkung kommt eben auf diese Technologietitel. Und das muss man abwarten. Das lange Ende, das lange Laufzeitende bei Anleihen hat ja niedrigere Zinsen als das kurze. Das ist die sogenannte inverte Zinsstruktur, die auch für eine gewisse Rezessionsgefahr steht. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich als Anleger eine Rezession erwarten und befürchten und langfristig schon in Anleihen investieren, weil dann wieder sinkende Zinsen werden zu dramatischen Kursanstiegen führen. Oder ich bin eher vorsichtiger und sage, okay, auch eine Stagflation ist ja vielleicht nicht auszuschließen. Ich nehme eher die höheren Zinsen am ganz kurzen Laufzeitende. Wir sind eher im letzteren Camp. Wir haben relativ viel von unserer Allokation Richtung kurzfristige Zinsanlagen geschoben, um da eben doch von diesen recht attraktiven Zinssätzen profitieren zu können. Sie kompensieren nicht die Inflation, nein, aber die Inflation kommt ja zurück, wenn auch nicht auf historische Tiefstände. Aber es scheint uns aus heutiger Sicht attraktiv zu sein. Und das Thema langlaufende Anleihen als Rezessionsschutz, das läuft nicht weg. Da kann man durchaus auch nochmal 2, 3 Monate zuschauen, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Gold als Absicherung bleibt weiterhin für uns interessant, ist ja eigentlich in jedem vermögensverwaltenden Mandat mit mindestens 10% drin. Auch wenn wir jüngst Gegenwind gesehen haben für Gold, allein in diesem Monat -5%. Hintergrund sind eben die gestiegenen Zinsen. Und viele haben mir Gold auch als Zinsalternative gekauft. Die steigen wahrscheinlich langsam aus. Aber die, die Gold als Versicherungsschutz letztendlich kaufen, die werden dem Edelmetall mit Sicherheit treu bleiben. Ja, Rohstoffe hatte ich schon kurz angesprochen. -30% seit Jahresbeginn. Wenn man an den Klimawandel denkt und wenn man an diese diversen Wenden denkt, die es benötigt, Wärmewende, Mobilitätswende, das alles braucht viel, viel Energie, viel Rohstoffe und das muss man erstmal aus der Erde buddeln. Insofern ist wahrscheinlich dieser gesamte Sektor steht vermutlich vor einem neuen Superzyklus, der eine Dekade reichen kann. Und sowohl die Anlageklasse an sich als auch viele Unternehmen, die in dieser Anlageklasse tätig sind, erscheinen uns sehr günstig und deswegen sind wir da auch vermehrt unterwegs. Da, wo wir und auch genügend Qualität sehen. Ja, und abschließend Liquid Alternatives, eine Anlageklasse, in dem wir in den letzten Jahren ja vermehrt unterwegs waren, als es keine Zinsen gab. In dem Maße, wie Zinsen steigen, ist diese Anlageklasse weniger bedeutsam, insbesondere da, wo mehr Risikobereitschaft da ist. Im risikoaversen Bereich bleibt diese Anlageklasse aber trotzdem sehr, sehr wichtig, da man ja nicht alles eben auf eine Karte, zum Beispiel im Zinsbereich, setzen möchte. Insofern haben wir da Absolute Return-Strategien reduziert, aber im risikoaversen Bereich ist das für uns weiterhin eine wichtige Komponente.
Prima, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Es bleibt spannend, scheint es. Und wir hören uns in einem Monat wieder.
Ich danke Ihnen, ich freue mich drauf.
Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. Der Podcast dient ausschließlich der unverbindlichen werblichen Information und stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, eines Finanzinstruments oder einer Finanzanlage dar. Der Podcast kann einer Anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen Anlageberater vor dem Abschluss eines Wertpapiergeschäfts nicht ersetzen. Die enthaltenen Informationen stellen keinen Prospekt dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung einer hierin beschriebenen Anlagemöglichkeit gedacht. Den Chancen eines Finanzinstruments stehen stets auch die entsprechenden Risiken, wie zum Beispiel Kursschwankungen oder Ausfallrisiken gegenüber. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen. Potenziellen Anlegern wird daher empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung eingehend über die Wertpapiere und die damit verbundenen Risiken zu informieren. Das Urheber- bzw. Leistungsschutzrecht bleibt bei der Vermögensmanagement Euroswitch GmbH. Die Veränderung und Bearbeitung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. Verkaufsunterlagen und weitere Informationen zu in Bezug genommenen Wertpapieren können Sie in deutscher Sprache unter www.euroswitch.de abrufen. Alle Rechte vorbehalten.